Hallo und herzlich willkommen und gleich auch noch ein herzliches Willkommen in der Rumpelkammer meines Gedächtnisses. In dem Podcast, den ihr gleich hören werdet, da krame ich etwas aus meiner Erinnerung hervor und nichts daran stimmt so richtig. Ich habe mich erinnert an einen Boxer, der seine Frau erschossen hat und dessen Umstände, weil er es im Rausch getan hat, dann dazu geführt haben, dass er eine relativ milde Strafe bekommen hat. In meiner Erinnerung, und das werdet ihr gleich hören, war es Max Schmeling. Stimmt aber gar nicht. Es war Bubi Scholz. Ich war auch kein Kind, wie ich eigentlich dachte, sondern schon Jugendlicher. 14 Jahre war ich ungefähr. Also Bubi Scholz hat's getan. Er ist dann für 3 Jahre ins Gefängnis gekommen, nicht in die Psychiatrie. Und das wollte ich hier gleich zu Anfang klarstellen. Nachdem ein aufmerksamer Hörer oder eine aufmerksame Hörerin, das konnte ich aus der E-Mail nicht herauslesen, mir geschrieben hat, dass ich da falsch lag. Also die Folge hört ihr gleich so, wie sie auch aufgenommen wurde, mit Fehler. Aber jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Wer auch immer mir geschrieben hat, vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Ab in die Psychiatrie heute, aber wenigstens nicht ins Gefängnis. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Also Magnus, bei Monopoly gibt es eine Karte, du kommst aus dem Gefängnis frei. Es gibt keine Karte, du kommst aus der Psychiatrie frei. Aber ja, wir wollen über Psychiatrie und Gefängnis sprechen und wieso man in das eine kommt und nicht in das andere. Was hast du verbrochen? Wo kommst du hin?
Nee, es geht nicht darum, was ich verbrochen habe, sondern es kommt darauf an, warum ich es verbrochen habe. Ah. Also wenn du irgendeine Straftat, egal was, also eine Straftat, die dich unter normalen Umständen ins Gefängnis bringt, wenn jetzt aber erkannt wird, dass du schuldunfähig oder schuldvermindert bist, dann kannst du statt ins Gefängnis in den sogenannten Maßregelvollzug kommen. Das sind also gesicherte Psychiatrien, in Anführungsstrichen. Und jetzt steht nicht die Strafe im Vordergrund, sondern die Sicherheit, also die Sicherheit der Bevölkerung vor dir und die Reintegration, die eben nicht im Gefängnis, erreicht werden könnte, sondern eben in der Psychiatrie.
Ist nicht in der Bundesrepublik selbst das Gefängnis die Idee, dass man die Leute irgendwie wieder sozialisiert, dass die Leute da eben auch einer Arbeit nachgehen oder auch was lernen können oder so? Also grundsätzlich haben wir doch eigentlich als Wegsperren, nicht als reine Ideologie in unserem Rechtssystem.
Gute Frage. Ist Gefängnis auch Strafe oder ist es nur sozusagen Reintegration?
Ausschließlich. Es ist natürlich Strafe, aber ich glaube, es ist zusätzlich eben auch die Idee, dass die Leute hinterher, ob das klappt oder nicht, ist was ganz anderes, ob die Maßnahmen geeignet sind auch. Aber die Idee ist, dass man hinterher wieder ein geläuterter, vollwertiger Mensch ist, der an der Gesellschaft ganz normal teilnimmt. Aber sicherlich ist das in dem Maßregelvollzug, guck mal, das klang für mich so nach Bayerisch, so die Maßregel ist, wenn ihr ja Maß haben könnt, dann trinke ich doch Gehäube. So, das klingt für mich wie eine Maßregel. Aber
ein grauenhafter Begriff, ne? Ja, also wirklich absolut. Ein total bescheuerter Begriff.
Ich erinnere mich, als Kind oder Jugendlicher, einen Artikel gelesen zu haben in irgend so einer Boulevardzeitung. Da ging es darum, dass Max Schmeling, der hatte seine Frau erschossen, wenn ich das richtig erinnere. Nun 40 Jahre her oder so.
Max Schmeling?
Ja, der Boxer. Mhm. Meiner Meinung nach ja. Wenn ich ihn verwechsel, sorry Max. In meiner Erinnerung ist das so. Mhm. Und dann war das so, weil er eben stockbesoffen war, als er auf sie geschossen hat und auch noch sauer. Das wurde dann alles als mildernde Umstände berücksichtigt. Ob er dann weniger Strafe bekommen hat, ich glaube, er hat sogar nur Bewährung bekommen oder Maßregel, das weiß ich nicht. Aber es hat auf jeden Fall sozusagen beim Urteil zu einer Milde geführt. Und ich habe damals, da war ich noch nicht so ein alter Sack wie jetzt, damals schon gedacht, wie irre ist das denn? Man hat eine Waffe, also erstmal, warum hat man eine Waffe? Selbst wenn man einen Waffenschein haben darf, man hat eine Waffe griffbereit, man säuft, bis man dem Richter erzählen kann, ich wusste ja nicht mehr, was ich mache. So viel habe ich gesoffen. Man ist für das Waffehaben verantwortlich, man ist für das Saufen verantwortlich. Und man ist dann ja auch verantwortlich dafür, dass man seine Frau hasst und im Streit ganz, ganz super sauer wird. Weil man hätte ja auch einfach dann sich trennen können, wenn man sich schon so hasst. Und dann erschießt man sie und sagt, ey, so viel mildernde Umstände. Das würde ich heute immer noch so sehen.
Das ist aber nicht das, worüber wir reden. Nein, du bist dafür verantwortlich, dass du eine Waffe hast, ja, sie in die Hand nimmst, ja, dass du dich betrinkst, ja. Aber du bist dann in dem Moment der Tat, bist du tatsächlich nicht voll verantwortlich, weil du wirklich betrunken bist.
Ja, ich finde nur, das Gesetz sollte da keinen Unterschied machen. Ist meine Meinung. Wenn du jetzt Wahnvorstellungen hast, wegen einer furchtbaren
Nein. Wir reden, ja gut, du bringst dich ja sozusagen schuldhaft in die Situation. Das wird auch so gesehen. Okay. Nur in der Situation selber bist du vermindert schuldfähig. Aber du bist ja nicht unschuldig.
Wie viele Leute meinst du, die eine Waffe haben und ihre Frau hassen, saufen extra, weil sie das wissen?
Da Keine Ahnung. Also das scheint mir eine schwierige Frage zu sein. Aber du bist, nein, du kommst nicht ganz schuldlos aus der Nummer raus.
Okay.
Aber wenn wir über Maßregelverzug reden, dann reden wir tatsächlich über Leute, die entweder psychisch krank sind oder suchtkrank sind oder wirklich von deutlich verminderter Intelligenz sind.
Und suchtkrank heißt dann, ich habe ihn nur umgebracht, weil ich das Geld unbedingt brauchte für meinen nächsten Schuss?
Suchtkrank heißt, dass du wirklich so in einem Kreislauf bist mit der Sucht, dass du durch die Drogen selber und durch den Beschaffungsdruck oder so vermindert schuldfähig bist. Und der Versuch ist halt eben, dich aus dieser Schleife rauszuholen, ohne dich lebenslang im Gefängnis zu lassen. Das ist unter Umständen auch gar nicht von Vorteil, wenn du die Dauer im Gefängnis betrachtest. Also der Aufenthalt in dem Maßregelvollzug oder in der Psychiatrie ist sehr viel feiner geregelt als im Gefängnis, führt aber häufig nicht dazu, dass du schneller wieder draußen bist. Mhm. Also man hört ja so auf Stammtischniveau immer, sperr die doch weg und gut ist oder so, weil man eben unterstellt, dass die Psychiater die dann wieder rauslassen. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also du kommst nicht leicht raus.
Na, das Kriterium ist das andere, ne? In dem einen Fall musst du deine Strafe absetzen. Und in dem anderen Fall lässt man dich raus, wenn man denkt, dass es dir besser geht oder du geheilt bist. Und das ist eben nicht garantiert.
Genau. Ob man dich wieder rauslässt, eine Verurteilung bei schweren Verbrechen kannst du irgendwie nach 2/3 der Strafe oder so kannst du entlassen werden auf Bewährung oder so ähnlich. Das ist hier aber kein Kriterium. Also wenn du sozusagen nicht mehr rückfallgefährdet bist, dann kannst du raus, egal wie lange. Im Maßregelvollzug wird einmal jährlich überprüft, ob du sozusagen noch rückfallgefährdet bist und alle 3 Jahre gibt es ein externes Gutachten und dieses externe Gutachten muss dann wirklich ein psychologisches, psychiatrisches Gutachten sein und das wird dann einem Gericht vorgestellt, einem Richter vorgestellt und der oder die entscheidet dann oder das Gericht als solches entscheidet dann eben, ob jemand rausgelassen werden kann, ob er auf Bewährung rausgelassen werden kann, also ob sozusagen die ersten Versuche gemacht werden können oder nicht.
Und der Richter entscheidet? Aber der hat ja überhaupt keine Ahnung von dem, also in der Regel, es sei denn, er hat auch noch irgendwie Psychologie studiert oder so oder kennt sich da sehr gut aus. Er hat in der Regel, muss er ja den Gutachter vertrauen, ne?
Ja, ja, natürlich. Aber es ist trotzdem gut, dass das System 2 Leute davor setzt.
Das finde ich auch gut. Ich wollte nur kritisch hinterfragen, ob, sagen wir mal, der Bereich der geistigen Gesundheit, die sich also um solche Leute kümmern, würden jetzt böse Zungen und Kritiker würden sagen, die haben ja auch ein ökonomisches Interesse daran, dass da möglichst viele Leute weiter betreut werden. Ich wollte wissen, ob das ein Problem sein könnte.
Ich würde das Problem in derselben Richtung sehen, aber mit einem anderen Motiv sozusagen.
Ja.
Stell dir bitte vor, also Stammtisch, die kommen doch alle viel zu schnell raus. Die sind doch eine Gefahr für unsere Kinder, unsere Frauen und was weiß ich. Mhm. Stammtisch, wie gesagt. Ich glaube, dass das eher das Gegenteil der Fall ist. Wenn du solche Gutachten anfertigst, dann kann das Gutachten empfehlen, und der Richter wird dem in der Regel folgen, nicht zwangsläufig, aber in der Regel, dann kann das Gutachten empfehlen, der kann sozusagen probeweise mit Betreuung und so weiter auf freien Fuß gesetzt werden oder eben nicht. Mhm. Wenn du jemanden rauslässt, probeweise, dann gehst du natürlich das Risiko ein, dass sich das Gutachten, was du erstellt hast, als falsch herausstellt, weil derjenige macht etwas. Und ja, Moment, aber das ist ja das Problem. Also es passiert selten. Mhm. Es passiert übrigens deutlich seltener als bei normalen, in Anführungsstrichen, Straftätern. Du hast weniger Rückfälle aus dem Bereich des Maßregelvollzugs von Leuten, die eben wieder auf freiem Fuß sind. Du hast weniger Rückfälle, deutlich weniger Rückfälle als bei, in Anführungsstrichen, normalen Straftätern.
Jetzt würde ich aber auch sagen, das ist ja auch ganz klar, wenn alle so viel Angst haben, dass sie normalerweise die Leute gar nicht entlassen lassen, weil sie, ne, dann ist ja klar, wenn sich mal einer traut, jemanden entlassen zu lassen, dann ist der nun wirklich auf der sicheren Seite.
Ja, Moment, genau. Das ist ja das Problem. Das Problem könnte sein, dass die Gutachter sozusagen sehr vorsichtig sind, um sich selber nicht ad absurdum, sondern um sich selber nicht einem Falschurteil auszusetzen. Wenn du jemanden rauslässt, ist es möglich, dass er rückfällig wird.
Klar.
Es ist mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber es ist möglich und dann war dein Gutachten falsch. Und wenn du jemanden nicht rauslässt, dann war dein Gutachten zumindest nicht falsch, denn das Gegenteil kannst du ja nicht beweisen. Also du behältst ihn drin mit der Aussage, es ist riskant, wenn er draußen gewesen wäre, aber da er nicht draußen ist, kannst du das ja nie nachweisen, ob es tatsächlich riskant gewesen wäre.
Ganz, ganz bittere Nummer.
Ja, eigentlich schon.
Wie ist es denn mit solchen Gutachtern? Werden die Gutachter begutachtet? Kriegen die irgendwie 4- oder 5-Sterne-Bewertung oder so? Oder, weißt du, was ich meine? Also,
ich weiß, was du meinst.
Ja.
Also 4 oder 5 Sterne halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, muss ich zugeben, weil ich solche Gutachten nicht mache, aus der Psychiatrie ja sowieso nicht.
Ja.
Also du musst dich erstmal natürlich qualifizieren dazu. Aber die Frage ist, ob du dich dann wie beim Führerschein immer mal wieder qualifizieren musst oder ob es sozusagen...
Und was eine Disqualifikation wäre.
Ja, also genau.
Oder ob es 20 Mal in Folge sagt, nee, müssen alle drinbleiben, weißt du? Ob das ein Problem sein könnte.
Ne? Genau. Das weiß ich ausdrücklich nicht. Aha. Aber, sagen wir mal so, ich hoffe, es ist stillschweigend. Ja. Aber insofern gibt es da tatsächlich ein strukturelles Problem. Es werden vermutlich nicht zu viele Leute zu früh rausgelassen. Das würde ich stark vermuten und das sieht man allgemein wohl auch so. Interessant sind Kriterien, wenn wir die mal kurz durchgehen. Kriterien, nach denen du rausgelassen wirst.
Ich will übrigens an der Stelle sagen, vielleicht merkst du das auch, ich bin ja in jeder Hinsicht hier kritisch. Ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Also ich würde auch nicht sagen, nee, lass die doch mal alle früher raus. Das ist natürlich total heikel, ja. Aber sag mal die Kriterien auf jeden Fall.
Ja, das fand ich interessant. Also zunächst mal, was ist negativ? Also was schlägt negativ zu Buche? Also du hast jetzt irgendeine Straftat begangen und wir reden über eine drastische Straftat. Also nicht unbedingt Mord, aber Körperverletzung oder so.
Okay, also wir reden nicht über Ladendiebstahl.
Nee, definitiv nicht. Was häufig dazu führt, dass die Prognose eher schlecht ist und auch tatsächlich schlecht ist, ist, wenn die ersten Auffälligkeiten schon in der frühen Kindheit beobachtet wurden. Okay, das leuchtet ja ein bisschen ein. Schlecht ist, wenn deine erste Straftat schon als Jugendlicher oder relativ früh passiert ist. Schlecht ist, wenn du es unter Alkohol oder Drogeneinfluss gemacht hast. Da warst du ja eben vermindert schuldfähig, sondern wenn Alkohol oder Drogen in deinem Leben eine große Rolle spielen, dann unterstellt man offensichtlich eine verminderte Kontrolliertheit, zumindest phasenweise. Oder, was auch interessant ist, häufiger Wohnortwechsel oder häufiger Arbeitsplatzwechsel. Das sind einfach Kriterien dafür, dass du nicht sozusagen in festen Beziehungen, in einer festen Umgebung verortet, verdrahtet bist.
Sei mir nicht böse, aber das klingt für mich jetzt nicht besonders wissenschaftlich auf die Persönlichkeit der Leute sozusagen ausgerichtet, weil bis jetzt haben wir noch überhaupt nicht gehört, der tickt so und so. Sondern
Völlig richtig. Okay. Das sind einfach nur allgemeine Kriterien, die so ein bisschen darstellen, ob jemand, wie hoch das Rückfallrisiko ist, unabhängig von dem eigenen Fall, unabhängig von der eigenen Persönlichkeit.
Wenn jetzt jemand den ganzen Tag in dem Sanatorium oder diesem Maßregelvollzug in der Einrichtung den ganzen Tag die Gänge auf und abläuft und unter der Stimme immer im Moment, ich bringe sie um, ich bringe sie alle um. Das wird von dem Katalog bis jetzt nicht abgebildet.
Moment.
Wenn der noch nie getrunken hat und immer einen festen Wohnsitz,
weißt
du, was ich meine?
Ja, natürlich weiß ich, was du meinst, aber das ist natürlich jetzt wirklich falsch. Okay. Diese Kriterien sind sozusagen verstärkende Kriterien in die eine oder andere Richtung. Wenn jemand sozusagen unter dem Eindruck einer akuten Psychose etwas verbrochen hat, wenn ich versucht habe, dich umzubringen, weil ich gesehen habe, dass du der Teufel bist und du hast zwei Hörner und du hast einen langen Schwanz und du hast auch einen hufartigen rechten oder linken oder weiß ich nicht was, Fuß. Das gibt es ja. Ich meine, Psychosen sind für die Betroffenen so real, wie für uns alles andere real ist.
Du zum Beispiel glaubst, du wärst Neurologe.
Hammer, ne? Und ich lass mich von dir davon auch nicht abbringen. Und wenn jemand diese Psychose weiterhin hat, wobei das natürlich komisch wäre, weil diese Psychose ja eigentlich gut behandelbar ist. Aber wenn er sie weiterhin hat, ich bitte dich, dann wird man
dann ihn auch kaum... Dann fragt keiner mehr, wie viel Wohnungen er hatte.
Nein, dann fragt man nicht. Okay, aber Moment. Aber jetzt, gut, lassen wir uns auf die Psychose ein. Jetzt wird andersrum ein Schuh draus. Wie behandelt man eine Psychose? Eng überwachend und mit ambulanter Nachsorge und mit regelmäßiger Medikamenteneinnahme. Zunächst mal zumindest. Und das sind jetzt die positiven Dinge. Also eine etablierte ambulante Nachsorge ist ein... Wenn das funktioniert, setzt aber auch voraus, dass du nicht alle zwei Wochen deinen Wohnort wechselst, ne? Ist ein positives Kriterium. Wenn du einen kontinuierlichen Arbeitsplatz hast, ist ein positives. Oder wenn du in einer Beziehung bist, ist es auch ein positives, weil das alles dafür sorgt, dass du eine Umgebung hast, die sich um dich kümmert, der Auffälligkeiten auffallen und die auch dafür sorgt, dass du deine Medikamente regelmäßig nimmst.
Wenn der Mensch, mit dem du die Beziehung hast, real ist.
Jetzt fängt der schon wieder damit an. Furchtbar. Ein Aspekt, der für mich sehr angenehm und für dich auch relativ angenehm ist, hohes Alter ist auch ein positiver Aspekt. Man unterstellt dabei wahrscheinlich eine gewisse...
Na, ehrlich gesagt, das ist doch genauso wie vorher. Ja, der war schon in der Kindheit schwierig, ja? Und so. Ja, okay, klingt nicht ganz abwegig. Und da sagt man, naja, komm, wir sind jetzt beide über 80, so lange waren wir nicht psychisch auffällig. Dann ist nichts Schlimmes, ne?
Entschuldigung, das schützt uns nicht vor psychischen Auffälligkeiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie kriegen, wird eben geringer. Also insofern, das sind einfach nur die Risikofaktoren. Also Risiko im einen und die sozusagen positiven Prognosefaktoren auf der anderen Seite.
Es ist so kalkuliert wie eine Versicherung. Also ein Risikofaktor ist ja,
ja
nicht,
er
hat es bisher nicht gehabt. Sondern, ne? Das ist einfach kein Risikofaktor, sondern man kann, ist einfach schlichtweg Erfahrungswissen, er hat es jetzt 60 Jahre lang nicht getan, zum Beispiel. Mhm. Ja? Ich sage nicht, wer von uns 60 Jahre schon alt ist.
Und, so. Ja, wieso? Aber, meine Stimme klingt schon jünger. Genau. Das ist aber, völlig, liebe
aber das
Zuhörer.
Ist ja das ist ja kein Risikofaktor. Das ist rein eine statistische Beobachtung.
Ja, aber die darf ja mit einfließen.
Die darf mit einfließen.
Die darf mit einfließen. Ja. Sie ist nicht die Grundlage.
Nee, aber nicht unter falschem Namen, wie Loriot gesagt hat. Ich esse sie, aber nicht unter falschem Namen.
Pardon?
Die Birne Helene. Da streitet er sich mit dem Kellner in dem großartigen Film, wo jede Birne Helene anders beschrieben wird. Unsere Birne Helene ist ein Schokomousse mit so und so. Und dann sagt er diesen Satz, ich esse sie, aber nicht unter falschem Namen. Und deswegen wollte ich sagen, das Kriterium akzeptiere ich, aber nicht unter falschem Namen. Ich finde, Risikofaktor ist schwierig in dem
Zug. Ja, Moment, okay, bin ich einverstanden. Ja, gut, das mit Loriot ist mir peinlich, weil ich kenne eigentlich alle Asterix-Zitate und Loriot-Zitate auch, habe ich bis jetzt gedacht, aber dem ist offensichtlich nicht so.
Tut mir leid.
Beim Maßregelvollzug, und der Begriff ist wirklich, jedes Wort ist blöd, aber hierbei, also erstmal möchte ich mal betonen, also wir kennen ja alle die Dokumentation Einer flog über das Kuckucksnest.
Die Dokumentation, ja.
Ein wirklich fantastischer Film und eine wirklich fantastische schauspielerische Leistung, nicht nur von Jack Nicholson, sondern auch von wirklich einigen von den anderen Schauspielern. Das ist wirklich ein total blöder Film, also katastrophal sozusagen, weil er wirklich eine Psychiatrie darstellt, die es so nicht gibt. Also früher gab es sie nicht und heute gibt es sie schon gar nicht.
Und du bist sicher, dass es auch nicht, ich meine, es spielt ja, glaube ich, in den 50ern oder 60ern in den USA. Bist
ja,
du wirklich stimmt. sicher, dass du solche Bedingungen da nicht ausschließen konntest?
In der Heftigkeit würde ich das so unterschreiben. Also nicht in dieser Zeit, in der es spielt. In der Zeit viel früher noch, ja, aber in dieser Zeit ausdrücklich nicht. Mhm. Es gibt eine Sache, die ich ganz lustig ist, in dem Fall jetzt vielleicht falsch. Also die Psychiatrie ist unter Umständen für die Betroffenen auch ein sicherer Hafen. Auch eine Einrichtung, die ihnen sozusagen die Sicherheit bietet, die sie draußen nicht haben aufgrund ihrer, und jetzt kann es ja verschiedene Sachen haben, ne? Also psychischen Krankheiten oder verminderte Intelligenz oder wie auch immer. Es gab mal einen berühmten Fall, da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, hat bei einem 63-jährigen Vergewaltiger, nach 40 Jahren hat die Entlassung angeordnet. Und das ist ja auch gut. Es ist gut, wenn Institutionen darüber entscheiden. Es ist total gut, dass nicht ein Psychiater alleine entscheidet oder eine Klinik alleine entscheidet oder so, sondern dass jemand von außen unabhängig davon mitentscheidet. Und das findet ja auch in der Medizin ständig statt und die Richter spielen durchaus eine Rolle, wenn es um Behandlung geht, Weiterbehandlung, wenn man nicht will, oder wenn es um Patienten geht, die selber für sich nicht entscheiden können oder wie auch immer. Und in dem Fall war es so, dieser Patient, der 63-Jährige, sollte entlassen werden, wollte aber in der Klinik bleiben, fühlte sich selber nicht sicher. Und das ist natürlich auch ein starkes Kriterium. Also ein Vergewaltiger ist ja unter Umständen einer, der unter seiner Obsession, die er vielleicht nicht in den Griff kriegt, auch leidet und dass er wirklich von sich aus Hilfe sucht.
Das hat man immer wieder, dass es einen Großteil von Sexualstraftätern gibt, die in den allermeisten Momenten sozusagen, wo sie klar sind, das selber ablehnen und auch wollen, dass die Menschheit vor ihnen geschützt wird, ja.
Genau, das entschuldigt die Tat natürlich nicht.
Überhaupt nicht.
Nein, aber es macht, es macht eben einfach klar, wie problematisch und vielschichtig das Problem ist. Die Charité in Berlin hatte, glaube ich mal, ich habe mal so ein Poster gesehen.
Ich habe mal den Leiter des Programms, da ging es um, wenn du das meinst, Pädophile? Männer?
Genau.
Und da, soweit ich weiß, haben die nur mit Leuten gearbeitet, die das noch nie ausgelebt haben, die das rein als Fantasie hatten. Und die Männer haben das freiwillig gemacht und haben Techniken gelernt, um dafür zu sorgen, dass sie auch nie irgendjemandem etwas antun, weil sie eben wussten, dass es ein Fehler ist und haben eben Techniken gelernt, wie, keine Ahnung, sobald auch nur ein Moment der Begierde oder des Interesses entsteht, wenn sie jetzt einen Jungen oder ein Mädchen in, sagen wir mal, im Bus oder in der Bahn sehen, wo sie denken, dass sie sofort aussteigen. Und das hatte nach allem, was ich weiß, ist ja stark auch erforscht worden, ausgewertet worden, sehr große Erfolge, ja. Aber natürlich auch mit sehr motivierten Menschen, die da sie es noch nie gemacht haben, trotzdem ist es natürlich furchtbar zu begreifen, aber es sind natürlich tragische Gestalten.
Ja, aber es ist genau der richtige Weg, damit umzugehen.
Ja.
Also die nicht zu stigmatisieren, sondern sie eben aufzufordern, Hilfe zu suchen. Mhm. Der Spruch auf den Postern, auf den Plakaten war, glaube ich, ich mag Kinder mehr, als mir lieb ist und beschreibt ja einfach das Dilemma. Und mir war nicht klar, dass es nur ausschließlich Leute waren, die noch nicht straffällig geworden sind.
Das ist jetzt aus der Erinnerung zitiert.
Ja, okay.
Aber ich glaube, das war so, ja.
Genau. Aber insofern ist jemand ein Vergewaltiger, der natürlich straffällig geworden ist, ganz offensichtlich, der dann gar nicht entlassen werden will. Sei es, dass er sich da sicherer fühlt, keine Ahnung, sei es, was wahrscheinlicher ist, dass er einfach Angst davor hat, dass er wieder straffällig wird und das ausdrücklich nicht will, ist ja durchaus eine interessante Überlegung. Zeigt aber eben, dass der Maßregelvollzug nicht so ist wie im Einer Flug übers Kuckucksnest-Film, sondern eben tatsächlich auch eine Hilfe ist.
Übrigens, ich habe was Halblegales getan, während wir gesprochen haben. Ich habe mal gegoogelt und die Romanvorlage...
Das machst du ja sonst nie.
Die Romanvorlage von Ken Casey ist tatsächlich so, der hat als Hilfspfleger gearbeitet in diversen psychiatrischen Einrichtungen und hat den Roman eigentlich geschrieben, um mal zu zeigen, welche furchtbaren Zustände in den Einrichtungen in den USA in den 50er Jahren herrschten. Ob sie wirklich so herrschten oder er das nur behauptet hat, kann ich nicht sagen. Aber das war das, was ich offensichtlich noch erinnert habe. Ja.
Also es würde mich wundern, aber es kann natürlich sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass er Dinge dramatisiert hat, wie man es ja zu tun pflegt, wenn man A, Bücher schreibt oder B, Artikel schreibt. Naja, vielleicht nicht. Aber der Film selber hat eine fatale Wirkung gehabt auf die Gegenwart und hat auch eine fatale Wirkung gehabt auf Bereiche, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Also der wurde ja, glaube ich, einmal mit Strom behandelt oder so. Und wir hatten in einer ganz frühen Folge mal darüber gesprochen. Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung ein Jahr in der Psychiatrie gearbeitet und dort haben wir auch die sogenannte Elektrokrampftherapie gemacht. Also die Therapie, bei der man schwerste Depressionen mit Strom behandelt und mit großem Erfolg. Und die Leute haben immer das Bild von Jack Nicholson vor Augen, den man natürlich nicht mit Strom behandelt, um ihn von einer Depression zu befreien, sondern um ihn einfach gefügig zu machen und das hinterher auch mit einer Operation tut. Diese Operation gab es tatsächlich früher.
Das war doch eine Lobotomie, ne?
Genau. Ich weiß nicht, was in dem Film sozusagen das Operationsvorbild war, das weiß ich nicht, aber es gab eine Operation, die Lobotomie, da hat man wirklich versucht, unruhige Geister, aufmüpfige Typen, wie auch immer, dadurch gefügig zu machen und hat sie damit zum Teil wirklich ruiniert. Das prominenteste Opfer dieser Zeit ist die kleine Schwester von John F. Kennedy, die zu einem Pflegefall wurde, der gar nichts mehr konnte und dann aber pflegeleicht war.
Wie auch der Charakter in Einer Flug übers Kuckucksnest, das muss man auch sagen.
Ja, ja, klar. Ja, der saß ja hinterher nur noch dumpf in die Ecke schauend in einem Stuhl oder so. Das war, glaube ich, die letzte Szene war, wo sein Kumpel in die Freiheit flieht, indem er, weil er unglaublich stark ist, ein Waschbecken durch ein Fenster schleudert und dann in aller Ruhe.
Das ist der Charakter, durch dessen Augen auch im Roman die Geschichte erzählt wird.
Ehrlich? Ja, vorher bringt allerdings noch Jack Nicholson um oder das, was von ihm übrig ist.
Siehst du, ich erinnere mich weder so gut noch an den Film, noch an das Buch. Aber
naja, man erinnert sich ja an Dinge, die man ganz toll fand oder an Dinge, über die man sich sehr geärgert hat. Das ist ja beides. Und ich fand den Film als Neurologe oder Psychiater, fand ich ihn ärgerlich. Vor allen Dingen deswegen, weil er so gut war. Wäre er schlecht gewesen, wäre er für mich weniger ärgerlich gewesen.
Klar. Kann ich verstehen, ja. Aber jetzt haben wir so lange über Filme und den Maßregelvollzug und so gesprochen. Was würdest du denn, wenn du morgen König von Deutschland wärst, was würdest du denn an den Prinzipien, die wir haben, möglicherweise ändern oder verbessern? Und wie würdest du es machen?
Ich glaube gar nicht, dass ich was verändern würde. Also nach meinem Wissensstand, der natürlich kein extrem tiefgehender ist, weil ich in dem Bereich einfach nicht arbeite. Ich arbeite weder im Maßregelvollzug als Psychiater, noch als Gutachter, noch als Richter. Das System scheint mir gut zu sein und es scheint mir auch zum Beispiel besser zu sein als in Amerika, weil einfach die Kliniken auch besser sind. Also wir haben in der Summe, schätz mal, wie viele Menschen in dieser Art von Maßregelvollzug untergebracht sind. Nur mal einfach so spielerisch schätzen, dann verhaust du dich und dann korrigiere ich dich.
Ja, dann sag mir bitte, was ich schätzen soll, weil ich habe so keine Ahnung, dass ich, keine Ahnung, ich müsste würfeln. Ich habe wirklich null Vorstellung. Das gleiche übrigens, wie viele Leute im Gefängnis sitzen in Deutschland. Ich merke gerade eine gigantische Bildungslücke.
Ja, weiß ich auch nicht. Nein, also wir haben in Deutschland ungefähr 12.000 bis 13.000 Menschen, die in dieser Situation im Augenblick sind und dort in einer Art Maßregelvollzug sind. Das ist ein teures System, überhaupt keine Frage, weil es natürlich viel teurer ist als im Gefängnis. Aber es ist, finde ich, ein alternativloses System, auch wenn das Wort ja in jüngerer Zeit irgendwie so ein bisschen missbraucht wurde. Ich glaube, es ist ein alternativloses System und es ist gut und richtig, dass wir bei diesen Leuten nicht auf Strafe setzen, sondern darauf, was kann man mit diesen Leuten tun, die schuldunfähig oder vermindert schuldfähig in diese Situation gekommen sind. Man muss die Bevölkerung davor schützen, dass sie solche Straftaten wieder machen. Man muss ihnen aber auch die Möglichkeit geben, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Und ich glaube, die Abwägung ist einigermaßen glücklich gelöst bei uns.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.